Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unser Schwerpunkt. Präsident Mubarak wechselt die Regierung aus und verhängt eine weitere Ausgangssperre. Die Protestwelle in Ägypten geht trotzdem weiter. Um das Innenministerium wurde scharf geschossen. Wir versuchen einen Überblick über die Lage im Land, berichten direkt aus Kairo und aus Washington, das damit rechnen muss, mit Mubarak einen 30-jährigen Verbündeten zu verlieren. Außerdem in der Sendung, Nationalbankpräsident Hildebrand steht in der Kritik der Geschäftsbanken, doch zu Recht. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Christian Lüscher mit den Nachrichten.
In Ägypten versucht Präsident Hosni Mubarak, wieder Herr der Lage zu werden. So hat er eine neue Ausgangssperre verhängt, er hat zum ersten Mal einen Vizepräsidenten bestimmt und eine neue Regierung ernannt. Doch die Lage in Ägypten beruhigt sich nicht. Die Proteste gegen das Regime von Mubarak gingen den ganzen Tag weiter. Rund 1000 Demonstranten versuchten am Nachmittag das ägyptische Innenministerium zu stürmen. Darauf eröffnete die Polizei das Feuer. Mehrere Menschen starben. Die Zahl der Opfer der Proteste in ganz Ägypten steigt damit gegen 100. Zum Vizepräsidenten wurde Geheimdienstchef Omar Suleiman bestimmt. Neuer Ministerpräsident wird Ahmad Shafik, der von der Luftwaffe kommt. Am Rande des Weltwirtschaftsforums WEF in Davos ist es zu einem gewalttätigen Protest gekommen. Im Rahmen einer bewilligten Kundgebung von über 100 Demonstranten warfen etwa 20 vermummte Flaschen und Steine gegen ein Hotel und die Polizei. Die Polizei reagierte mit Wasserwerfern und Gummischrot. Getroffen wurde auch der Davoser Landammann Hans-Peter Michel, verletzt wurde er jedoch nicht. Die Demonstranten schwenkten Transparente und brandmarkten das Weltwirtschaftsforum als Mördertreff. In Stuttgart haben erneut mehrere tausend Menschen gegen das umstrittene Bahnprojekt demonstriert. Die Polizei sprach von 13.000 Personen, die gegen Stuttgart 21 protestiert hätten. Die Veranstalter zählten 40.000. Auf Plakaten drohten die Demonstranten der Stuttgarter Landesregierung mit Abwahl. Wahltag ist Zahltag, hieß es etwa in Anspielung auf die Wahlen in Baden-Württemberg Ende März. Gegen den Bahnhofumbau Stuttgart 21 wird seit Monaten protestiert. Die Regierung will den Kopfbahnhof zu einem unterirdischen Durchgangsbahnhof erweitern. In Afghanistan hat ein Selbstmordattentäter den Vizegouverneur der Provinz Kandahar mit sich in den Tod gerissen. Der Attentäter habe sich auf einem Motorrad dem Auto des Vizegouverneurs genähert, als sich dieser auf dem Weg zur Arbeit befunden habe, sagte ein Sprecher der Provinzregierung. Die NATO bestätigte die Angaben. Die Afrikanische Union, die AU, schaltet sich in den Machtkampf im westafrikanischen Stadt Elfenbeinküste ein. In einem Monat werde ein Lösungsvorschlag auf dem Tisch liegen, kündigte Mauretaniens Präsident nach einer Sitzung des Sicherheitsrates der AU an. Seit zwei Monaten weigert sich der abgewählte ivorische Präsident Laurent Gbagbo, die Macht an den Wahlgewinner Alassane Ouattara zu übergeben. In Nigeria haben Soldaten auf Studenten geschossen, die gegen die andauernde Gewalt zwischen Christen und Muslimen protestierten. Laut Augenzeugen kamen mindestens 5 Menschen ums Leben. Am Abend hatten in der Stadt Jos christliche Studenten Muslime angegriffen, die einen Toten begraben wollten. Bei dem Angriff wurde ein Muslim getötet. Heute Morgen kam es zu Vergeltungsangriffen auf christliche Kirchen in der Region. Das ölreiche Nigeria ist in einen muslimisch geprägten Norden und einen christlich dominierten Süden geteilt. Der Anschlag im Moskauer Flughafen Domodedowo vom Montag geht nach Erkenntnissen der Ermittler auf das Konto eines 20-jährigen Selbstmordattentäters aus dem Nordkaukasus. Sie hatten bereits kurze Zeit nach dem Anschlag die Vermutung geäußert, dass der Attentäter wohl aus dem Nordkaukasus komme. Bei dem Bombenanschlag waren am Montag 35 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. EM-Gold für die Eiskunstläuferin Sarah Meyer und ein weiterer Abfahrtssieg für Didier Güsch. Dies die Höhepunkte des heutigen Sporttages. Mehr dazu von Marcel Melcher.
Sarah Meyer hat heute in der Eisarena in Bern einen goldenen Schlusspunkt an ihre Karriere als Amateur-Eiskunstläuferin gesetzt. Zur Verblüffung der Fachwelt ist sie ihre allerletzte Kür perfekt gelaufen und weil gleichzeitig Konkurrentinnen patzten, wurde die Zürcherin heute Europameisterin.
Ich würde am liebsten diesen Moment anhalten und ja, es war jetzt auch so der Traumwettkampf gewesen, beide Programme und es hat einfach von A bis Z alles gepasst und eben das Publikum, dass ich so etwas noch erleben durfte, das war der Wahnsinn gewesen.
Die Italienerin Carolina Kostner holte Silber. Didier Güsch muss offensichtlich reifen, um absolute Weltklasse zu werden. Der lange als verbissenes Talent zurückgebundene Abfahrer vermag nun als 36-Jähriger all sein Können auszuspielen. Wie bereits vor Wochenfrist in Kitzbühel hat Didier Güsch auch heute in Chamonix die Abfahrts-Weltelite deklassiert. Überraschender zweiter hinter Güsch wurde der Südtiroler Dominik Paris. Sein Rückstand betrug jedoch bereits 67 Hundertstel Sekunden. Dritter wurde der Österreicher Klaus Kröll und dem jungen Berner Beat Feutz gelang mit Rang 7 sein bestes Karriereresultat. Beim Zweierbob-Weltcuprennen in St. Moritz verpasste Schweiz 1 mit Beat Hefti den Tagessieg nur um 3 Hundertstel Sekunden. Dieser ging an Deutschland 1 mit Manuel Machata an den Steuerseilen.
Das Wetter. Morgen liegt über dem Flachland Hochnebel, der sich tagsüber nur vereinzelt auflockert. Oberhalb von rund 1200 Metern und in den Alpen scheint trotz einigen Wolkenfeldern die Sonne. Im Süden bleibt es meist bewölkt, die Temperaturen liegen im Norden um 0 Grad, im Tessin bei 4 Grad. Am Montag geht es mit Hochnebel über dem Flachland und sonnigem Wetter in der Höhe weiter. Im Süden wird es ebenfalls zunehmend sonnig, die Höchsttemperaturen bleiben im Norden bei 0 und im Süden bei 5 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Geh Mubarak, geh! Eindrücke vom Massenprotest in Kairo und die Frage, auf welcher Seite steht die Armee? Und wie sich Washington darauf einstellt, seinen wichtigsten Verbündeten im arabischen Raum zu verlieren.
If this is not the end today, it's going to be the end sooner rather than later.
Dies unser Schwerpunkt, Revolte in Ägypten. Außerdem in der Sendung, der Schweizer Nationalbankpräsident stand in Davos in einem eisigen Wind und Steuersünder, warum Genfs Bürgerliche besonders pfleglich mit ihnen umgehen wollen. Echo der Zeit. Die Sendung, die es auch zum Abonnieren gibt als Podcast im Internet. Mehr unter echo.drs.ch. Es ist der fünfte Tag der Revolte. Eine neue Ausgangssperre gilt in den großen Städten des Landes, aber die Bevölkerung hält sich nicht daran. Abertausende fordern eine politische Wende. Wir berichten gleich aus Kairo. Zunächst aber Matthias Kündig mit einer Zusammenfassung der verfügbaren Informationen über einen weiteren dramatischen Tag im größten arabischen Land.
Bereits am Vormittag strömen wieder Zehntausende Menschen auf die Straßen und Plätze Kairos, aber auch vieler anderer Städte wie Alexandria oder Suez. In Parolen und Sprechchören machen sie deutlich, dass sie sich mit dem Rücktritt der Regierung und dem Versprechen von Reformen nicht zufrieden geben. Vielmehr fordern sie Mubarak auf, selbst die Macht abzugeben. In diesem Sinne äußert sich am Vormittag auch Oppositionspolitiker Mohamed El Baradei gegenüber dem Sender France 24. Mubarak habe mit seiner Rede gezeigt, dass er nichts begriffen habe.
He obviously did not understand, you know, the message coming out from the Egyptian people. It was almost an insult to the intelligence of the Egyptian people. So I expect today that more demonstration and larger demonstration will go into the street.
Er erwarte heute noch größere Demonstrationen. Und er behält recht. Zur Mittagszeit füllt sich der zentrale Tahrirplatz in Kairo mit über 50.000 Menschen. Am Nachmittag versuchen gegen 1000 Demonstrierende das Innenministerium in Kairo zu stürmen, das im Volk als Folterzentrum gilt. Dabei sollen 2 Personen von der Armee erschossen worden sein. Ansonsten sind die Meldungen über Tote und Verletzte widersprüchlich. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums bestätigt 38 Todesopfer seit gestern. Der Sender Al Jazeera spricht von über 100 Toten. Seit 16 Uhr Ortszeit gilt in den großen Städten wieder eine Ausgangssperre, die von den aufgebrachten Volksmassen jedoch weitgehend ignoriert wird. Während des ganzen Tages kommt es in verschiedenen Städten zu Plünderungen von Geschäften, aber auch von Einrichtungen der herrschenden nationaldemokratischen Partei NDP. Selbst in der bisher ruhigen Touristenstadt Luxor wird das lokale Parteihauptquartier in Brand gesetzt. Am späteren Nachmittag ernennt Präsident Mubarak erstmals einen Vizepräsidenten, und zwar Omar Süleyman. Er war bisher Geheimdienstchef und enger Vertrauter Mubaraks. Neuer Ministerpräsident wird der ehemalige Luftwaffenkommandant Ahmed Shafiq.
Matthias Kündig. Unsere Nahost-Korrespondentin Irene Meyer verfolgt die Entwicklung direkt vor Ort. Hier Stimmen und Impressionen vom Protest heute im Zentrum Kairos.
Nur wie eine Botschaft hallte durch die Straßen. Geh, Mubarak, geh. In allen Varianten und Versionen. Heute ist dein letzter Tag. Pack deine Sachen. Immer wieder diese eine Botschaft. Sie haben so genug.
«33
Jahre alt sei sie», sagt Asma, eine Lehrerin, die atemlos ins Mikrofon spricht. 33, nochmals, damit ich verstehe, dass sie unter dem Mubarak-Regime lebt, seit sie ein dreijähriges Mädchen war. Gehen soll er, schnell und ohne weiteren Schaden anzurichten. Sie ist zum Tahrirplatz gekommen, dort, wo gestern die Polizei so brutal zugeschlagen hat. Ausgebrannte Polizeiautos zeugen von den Geschehnissen. Soldaten helfen beim Aufräumen Hand in Hand mit den Bürgern. Die Armee ist jetzt dort, wo die Polizei war, und die Menschen atmen auf. Die Armee, das sind wir alle, sagen sie. Die Polizei, das ist der repressive Arm des Regimes. Auf der Brücke über den Nil kommt ein älterer Mann in schnellem Schritt. Ich will schauen, was mit meinem Land passiert, sagt Hani. 63 ist er und von Beruf Architekt. Nein, sagt er, Mubarak ist nicht Ägypten. Ägypten, und er zeigt auf den breiten, trägen Fluss unter uns. Ägypten ist der Nil. Ägypten ist Kultur. Ägypten sind wir, die wir endlich aufgewacht sind. Die Gefühle überwältigen ihn, der Ägypten noch unter Präsident Gamal Abdel Nasser erlebt hat. Die Dynamik der Ereignisse überwältigt viele in Kairo, auch an der großen friedlichen Demonstration am Nachmittag, mit der sie auf die Rede von Präsident Mubarak reagieren, die für sie eine Zumutung ist. Der alte Autokrat will bleiben, nur die Regierung unter ihm austauschen. Das ist zu wenig und es ist zu spät, finden Tausende auf den Straßen. Geh, Mubarak, geh, sagt auch Tare im Kairoer Viertel Samalek. Diese Rede, reine Verschwendung, sagt der 26-Jährige. Er habe den Rücktritt des Herrschers erwartet, doch stattdessen eine aufgezeichnete Rede eines Mannes, der gewirkt habe, als sei er gar nicht mehr in diesem Land, sagt Tare. Wie so viele ist auch er erst gestern zu den Demonstranten gestoßen. Doch er macht sich Gedanken, wie es weitergehen könnte, nach Mubarak. Eine Übergangsregierung von Zivilisten unter militärischer Kontrolle, dann freie Wahlen, die, so hofft er, nicht die islamistischen Muslimbrüder gewinnen, sondern alle, die jetzt den Aufstand gegen das Regime wagen, die für ein demokratisches Ägypten kämpfen, sagt Tare. Der Sturz Mubaraks, den so viele sehnlichst herbeiwünschen, birgt Risiken. Chaos und Instabilität im Riesenland am Nil sind in Sichtweite am fünften Tag des Aufstandes, aber ebenso sicht- und spürbar ist der Wille, sich die Rechte und Freiheiten der Demokratie zu erkämpfen, ohne Rücksicht auf Strategie und Taktik.
Stimmen und Eindrücke aus Kairo im Beitrag von Irene Meyer. Ich habe mit ihr kurz vor der Sendung auch direkt gesprochen und sie zunächst nach der Kommunikationslage gefragt. Gestern war ein fast vollständiges Informations-Blackout über Ägypten. Wie ist die Situation heute?
Die Handyverbindungen funktionieren zeitweise wieder stundenweise und natürlich hängen alle Ägypter am Handy. Jetzt sind sie zum Beispiel schon wieder ausgestiegen und das Internet, das wirkliche Informationsmedium, das ist immer noch lahmgelegt. Also es ist sehr, sehr schwer, sich zu informieren. Praktisch ist es eigentlich unmöglich. Man kann sich nur auf seinen eigenen Augenschein verlassen.
Die Armee ist seit gestern mit Panzern in den Städten stark präsent. Andererseits gibt es diese Szenen, wir haben sie auch gehört, dass die Leute Verbrüderung erklären und sagen, die Armee sind wir. Wo stehen diese Truppen denn in Ihrer Beobachtung?
Also ich habe heute Morgen wirklich gestaunt, wie groß, fast blind das Vertrauen in die Armee bei vielen Leuten hier ist. Jeder und jede, die ich danach gefragt habe, hat gesagt, jeder dieser Offiziere und Soldaten hat Familie oder Verwandte oder Bekannte, die teilnehmen am Aufstand. Der wird nie einen Schießbefehl in dieser Situation befolgen. Und die Armee ist eine nationale, eine ägyptische Organisation, ganz im Gegensatz zu der brutalen Polizei, die wirklich zum repressiven Regime von Mubarak gehört, sagen die Leute. Und bis zum jetzigen Moment rechtfertigt die Armee dieses Vertrauen. Sie lässt die Demonstrationen zu, sie greift nicht ein bis jetzt. Sie hat alle öffentlichen Gebäude geschützt. Offiziell hat aber weder ein General noch sonst irgendjemand Stellung genommen, wo die Armee wirklich steht, aber sie benimmt sich neutral.
Und diese brutale Polizei, die Sie beschrieben, wo steht die, sehen Sie die noch?
Die ist zum ganz großen Teil verschwunden oder untergetaucht oder was weiß ich, in Zivilkleidern wieder aufgetaucht, aber auf jeden Fall ist sie aus dem Stadtbild verschwunden. Bis heute Nachmittag, am späteren Nachmittag, hat sie ihre letzte Bastion, das verhasste Innenministerium, zu verteidigen versucht. Es hat eine Schießerei gegeben, hört man.
Nach Tagen des Schweigens gab es jetzt auch in den letzten 24 Stunden politische Signale. Einerseits die Absetzung der Regierung, andererseits die Einsetzung eines Vizepräsidenten, des Geheimdienstchefs nämlich. Vermag das den Volkszorn irgendwie zu beruhigen?
Man hört schon Slogans und Rufe gegen Omar Sleiman auf der Straße. Es ist zwar eine Ausgangssperre seit 16 Uhr, aber die Leute demonstrieren weiter. Und ich habe gerade im ägyptischen Fernsehen gesehen, wie Mubarak Omar Sleiman zum Vizepräsidenten ernennt. Das ist eine gespenstische Szene vor dem Hintergrund dessen, was auf den Straßen Kairos los ist. Zwei alte Männer, irgendwo abgehoben von der Realität, bei einem Prozedere, das die Mehrheit der Bevölkerung gar nicht will. Sie haben es gesagt, Omar Sleiman ist seit 20 Jahren Geheimdienstchef, ein alter Vertrauter von Mubarak, also ein Mann des Regimes per se. Der ganze Kabinettsaustausch, mit dem sich Mubarak an der Macht halten will, wird von den meisten Bürgern hier als kosmetische Operation oder als Zumutung verstanden. Sie glauben, Mubarak könne sich damit nicht retten, denn sie meinen Mubarak persönlich und sein System mit ihrem Aufstand und sie wollen, dass er geht.
Einschätzungen von Irin Meyer in Kairo. Die dramatischen Entwicklungen in Ägypten werden aufmerksam verfolgt im arabischen Raum und darüber hinaus. Israel befürchtet, dass mit dem Autokraten Mubarak ein Garant für Stabilität in der Region verschwinden könnte. Und die Protestbewegung stürzt die USA ins Dilemma. Mubarak ist seit Jahrzehnten Washingtons wichtigster Verbündeter im arabischen Raum. Aus Washington, Peter Vögerli.
Nach Tagen des Zögerns glaubt Amerika, dass die Stunden von Präsident Mubarak gezählt sind. Das ging deutlich aus den Worten von Präsident Obama in der Nacht auf heute hervor, als er in seiner kurzen Ansprache den ägyptischen Präsidenten quasi auf Armlänge auf Distanz hielt, wie die New York Times schrieb, und die legitimen Rechte der ägyptischen Bevölkerung betonte. Genauso sieht das auch Nahost-Experte Stephen Cook vom Think Tank Council on Foreign Relations, der soeben aus Kairo nach Washington zurückgekehrt ist.
If this is not the end today, it's going to be the end sooner rather than later.
Und selbst wenn, hielte sich Mubarak wider Erwarten an der Macht, wäre sein Regime noch repressiver und die Lage in Ägypten längerfristig noch explosiver, alles nicht im Interesse der USA.
If he survives this, we're likely to see a much more repressive Egypt.
Doch das Zögern der Amerikaner ist verständlich, denn Mubaraks Ägypten mit seinen 82 Millionen Einwohnern, fast einem Drittel der arabischen Welt, ist der wichtigste arabische Alliierte der Amerikaner im israelisch-palästinensischen Friedensprozess und gegen den radikalen Islamismus. Die USA unterstützen Ägypten nicht umsonst mit jährlich 1,5 Milliarden Dollar Militärhilfe. Und Amerika hat noch immer das Trauma der iranischen Revolution von 1979 nicht vergessen. Dennoch habe Amerika im Moment wenig Einflussmöglichkeiten, meint Cook.
We have very little leverage.
Im Moment seien die USA überhaupt kein Thema unter den Demonstrierenden, hat Stephen Cook fast erleichtert beobachtet.
Particularly among the demonstrators, it was irrelevant.
Deshalb sei Zurückhaltung ein Gebot der Stunde, ergänzt sein Kollege Robert Danin. Schließlich seien noch keine amerikanischen, ja nicht einmal israelische Flaggen verbrannt worden. Es sei besser, keine schlafenden Hunde zu wecken.
There have been no burning of American flags, no burning of even Israeli flags, no death to America. You know, these are the dogs that didn't bark, and I think we don't want them to bark. And so sometimes no action is prudent.
Strategische Interessen der USA sieht Cook nicht unmittelbar bedroht. Weder glaubt er an eine Sperrung des Suezkanals, noch an eine Machtübernahme durch die muslimische Brüderschaft. Aber wenn nicht nur Präsident Mubarak, sondern das gesamte Regime weggeschirmt werde, dann würde die muslimische Bruderschaft für die USA gefährlich. Eine Schlüsselrolle kommt aus amerikanischer Sicht deshalb dem ägyptischen Generalstabschef zu, der sich in diesen entscheidenden Tagen in Washington aufgehalten hat und mit Sicherheit in engstem Kontakt mit der Regierung Obama stand. Wenn die Armeeführung nicht Mubarak rette, dann möglicherweise Ägypten vor chaotischen Zuständen. Möglicherweise verhindere der Generalstabschef, dass das ganze Regime komplett weggespült werde, meint Nahost-Experte Cook.
And I think that if not going to save Mubarak, they're going to save Egypt from the chaos of sweeping away the regime.
Die Amerikaner werden also mit Argusaugen den ägyptischen Generalstabschef verfolgen.
Peter Vögerli aus Washington in unserem Schwerpunkt Ägypten. Am Weltwirtschaftsforum in Davos treten die Banker wieder selbstbewusst auf. Sie kritisieren Politiker und Notenbanken und klagen über die neue Bankenregulierung. In der Schweiz richtet sich diese Kritik vor allem an die Adresse von Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand, weil er seit der Krise dafür kämpft, dass die Bankenregeln verschärft werden, weil er mehr Kompetenzen für die Nationalbank fordert und weil er erst gerade 20 Milliarden Buchverlust gemacht hat. Der Wind in Davos hat seit der Krise ganz offensichtlich gedreht, Evelyn Kobler.
Philipp Hildebrand steht unter Beschuss. Zuerst wettete Altbundesrat Christoph Blocher, der Präsident habe über 20 Milliarden an Volksvermögen verspekuliert mit seinen Deviseninterventionen und legte ihm gar den Rücktritt nahe. Am Weltwirtschaftsforum in Davos stellte auch der Novartis-Präsident Daniel Vasella die Deviseninterventionen öffentlich in Frage. Und auch Rolf Dörig, Präsident von Adecco und Swiss Life, kritisierte diese Woche im Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS die Gelüste von Philipp Hildebrand, die Kompetenz der Nationalbank auszuweiten.
Was ganz entscheidend ist, oder? Dass die Gefahr besteht, dass sie sich zu viel Kompetenzen nimmt im Auftrag für Stabilität und anfängt, in Sachen hineinzureden, wo sie nicht angehen.
Am Weltwirtschaftsforum in Davos kritisierten dann zudem die wieder erstarkten Banken Philipp Hildebrand. Sie stoßen sich daran, dass die Schweiz in Sachen Bankenregulierung dem Ausland vorausgeeilt ist. Und dafür machen sie vor allem Philipp Hildebrand verantwortlich. Denn spätestens seit der UBS-Rettung im Oktober 2008 ist er der Vorkämpfer für strengere Bankenregeln schlechthin. Bankenvertreter wie Patrick Odier und Caspar Villiger machten in Davos klar, dass sie mit den Schweizer Regeln à la Hildebrand deutlich schlechter gestellt werden könnten als ihre Konkurrenten im Ausland. CS-Präsident Hans-Ulrich Dörig forderte sogar:
Angenommen, es würde im Ausland der Fall sein, dass nichts passieren würde, dann müssten auch unsere Regulatoren etwas über die Bücher.
Diese Warnung von Dörig kommt nicht von ungefähr. Am WEF haben ranghohe ausländische Finanzpolitiker hinter den Kulissen gesagt, dass sie nicht mehr im Sinn hätten, die Bankvorschriften für ihre Geldhäuser über das internationale Minimum hinaus zu verschärfen. Das würde in der Tat den beiden Schweizer Grossbanken das Geschäft erschweren. Ihre Wettbewerbsfähigkeit wäre gefährdet. Andererseits wies Nationalbankpräsident Hildebrand immer darauf hin, dass die kleine Schweiz mit ihren beiden grossen Banken auch ein besonders grosses Risiko trage und deshalb das Risiko ihrer Banken auch besonders einschränken müsse. Robert Johnson, früher Hedgefondsmanager bei George Soros, heute Leiter eines amerikanischen Thinktanks, er stärkt Hildebrand den Rücken. Zum Machtkampf zwischen Topbankern und Notenbankpräsident meinte er am Rande des WEF, wäre er selber Schweizer, würde er Hildebrand wesentlich mehr vertrauen als den Bankern. Denn als Notenbankpräsident agiere Hildebrand im öffentlichen Interesse, die Banker dagegen seien lediglich am Geldverdienen interessiert.
If I were a Swiss citizen, I would put my trust much more in Philip than in the bankers, because Philip is protecting the public interest and the bankers are interested in making money.
Der Präsident des Direktoriums der Nationalbank wollte sich auf Anfrage nicht zur Kritik äußern und mied am WEF auch öffentliche Auftritte. Mitte Januar hatte der in die Defensive geratene Hildebrand dazu aber noch gesagt:
Solange wir sicher sind, dass wir das Beste daraus machen, dass wir im gegebenen Zeitpunkt nach intensivster Prüfung das aus unserer Sicht Richtige tun, solange können wir auch mit den Konsequenzen und allfälligerweise mit der Kritik leben.
Und genau das, mit der Kritik leben, muss Philipp Hildebrand in der nächsten Zeit angesichts der am WEF wieder sehr selbstbewusst auftretenden Finanzbranche.
Steueramnestie in der Schweiz. Wer Schwarzgeld hat, kann dies derzeit den Behörden melden, ohne eine Buße bezahlen zu müssen. Bei Selbstanzeige werden nur die Nachsteuern samt Verzugszinsen fällig. Allerdings rückwirkend auf die letzten 10 Jahre. Einzelnen Kantonen geht das zu wenig weit. Sie wollen eine großzügigere Amnestie, damit mehr Steuersünder ihr verborgenes Vermögen deklarieren. In Genf setzen sich die bürgerlichen Parteien für solche Zusatzrabatte besonders stark ein, was bei den linken Parteien Empörung auslöst. Im Februar entscheiden die Genferinnen und Genfer, wie sehr der Fiskus das Auge zudrücken soll. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Das Angebot ist verlockend. 70% Rabatt will Genf den Steuersündern offerieren. Wenn also jemand dem Staat 100.000 Franken Steuern schuldet, müsste er nur noch 30.000 bezahlen. Ein Affront findet das die Sozialdemokratin Lydia Schneider-Oser.
Ce qui est proposé n'est pas une amnistie fiscale, mais c'est une récompense à la fraude.
Das sei doch keine Amnestie, sondern eine Belohnung für betrügerisches Verhalten. Die SP ist deshalb zusammen mit der Grünen Partei strikt gegen dieses kantonale Steuergeschenk. Bundesrecht werde mit Füßen getreten, wettert der grüne Parteipräsident Ivan Rocha. Es gelte Gleichbehandlung für alle.
Finalement, c'est notre état de droit qui est bafoué, notre état de droit fédéral qui est bafoué par cette proposition d'amnistie.
Olivier Giorno ist einer, der wissen müsste, was Recht und Unrecht ist. Er ist Anwalt, sitzt für die liberale Partei im Kantonsparlament und ist Mitinitiant der geplanten Amnestie. Sein Ziel ist es, möglichst viele Steuersünder zu bekehren.
Pour moi, c'est ça qui est la véritable justice fiscale, c'est de faire en sorte que ces gens-là désormais payent des impôts.
Diese Leute würden nach der Amnestie künftig ihre Steuern sicher bezahlen, glaubt der Initiant. Das sei für ihn Steuergerechtigkeit. Unterstützt wird Olivier Giorno von allen Mitte-Rechts-Parteien. Der CVP-Grossrätin Anne-Marie von Arx geht es vor allem ums Geld.
On veut les meilleures écoles, on veut le meilleur hôpital, on veut les meilleures routes, on veut les meilleurs transports publics. Tout cela a un coût.
Genf wolle die besten Schulen, die besten Spitäler und öffentlichen Verkehrsmittel. Da sei jede zusätzliche Einnahmequelle willkommen. Und tatsächlich, das Rezept funktioniert. Seit in der Schweiz die Selbstanzeige straffrei ist, melden sich reuige Steuersünder zuhauf. Bisher sind es schweizweit 5'000. Allein im Kanton Zürich wurden so fast 700 Millionen Franken Schwarzgeld legalisiert. In Zürich hatten sich letztes Jahr 4-mal mehr Leute den Behörden gestellt als im Jahr zuvor. Am stärksten zulegen konnte jedoch der Kanton Jura, der als einziger bisher nebst der Straffreiheit einen Steuerrabatt von 20% gewährt. Im Jura haben sich dadurch 100-mal mehr Leute selbst angezeigt als in den Jahren zuvor. Mit einem Rabatt von 70% dürften sich im Kanton Genf noch mehr Reuige melden. Kurzfristig könne eine Steueramnestie tatsächlich Wirkung zeigen, sagt Rainer Eichenberger, Wirtschaftsprofessor an der Universität Freiburg. Allerdings dürfe dieses Mittel nicht überstrapaziert werden.
Typisches Beispiel Italien, wo Sie wissen, alle paar Jahre gibt es eine Steueramnestie. Da ist dann der Anreiz, legal zu wirtschaften, nicht in die Schattenwirtschaft zu gehen, wird so sogar gesenkt.
Zudem bestehe die Gefahr, dass die Leute danach wieder in die Illegalität ausweichen, sagt der Wirtschaftsprofessor. Vor allem in Kantonen wie Jura oder Genf. Diese hätten schweizweit beispielsweise sehr hohe Steuersätze.
Das heißt, sie sollten einerseits eine Steueramnestie machen, aber nachher wirklich auch die Bedingungen eben im Kanton verbessern.
Für eine Steuersenkung hat Genf allerdings wenig Spielraum. Der Kanton hat mehr als 10 Milliarden Franken Schulden. Da hofft man lieber auf Mehreinnahmen durch die Steueramnestie.
Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser hier im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Isabel Jacobi. Und für die Nachrichten Raphael von Matta, Mikrofon Philipp Scholkmann. Das Echo der Zeit hören Sie in der zweiten Ausgabe um 19 Uhr auf DRS2 und DRS4 News und auf der Musikwelle oder im Internet echo.drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.